SWR 2 Tandem.
Hörer live.
Mit Martin Gramlich grüße Sie. Und ich sage Ihnen jetzt, also allen, die zuhören, mal etwas, was ich mit 100%iger Sicherheit über Sie alle, über jeden Einzelnen weiß. Sie alle haben, beziehungsweise Sie hatten Eltern. Ja, ich weiß, es ist jetzt nicht wahnsinnig spektakulär, weil Eltern hat ja jeder. Sonst wäre er oder sie ja gar nicht da. Schon rein biologisch her braucht, hat jeder Mensch Eltern oder zumindest Erbgut von zwei Elternteilen. Ganz einfach. Ja, aber im Detail, da kann die Geschichte mit den Eltern doch relativ kompliziert aussehen. Ja, und da sind wir eigentlich schon bei unserem heutigen Thema in Tandem Hörer Live. Adoption. Wo gehöre ich hin? Wie Adoption gelingen kann, so heißt heute unser Thema in Tandem Hörer Live. Und ich darf Sie einladen, sich zu beteiligen mit Berichten, mit Erfahrungen, mit Fragen. Rufen Sie uns an 07221 2000 oder schreiben Sie uns eine Mail ins Studio tandem@swr.de. 07221 2000 oder tandem@swr.de. Welche Erfahrungen haben Sie selbst als Adoptivkind oder als Adoptiveltern, als Elternteil gemacht oder als Geschwisterkind? Welche Ratschläge haben Sie? Wo sehen Sie Probleme, Chancen oder Möglichkeiten beim Thema Adoption? Erzählen Sie uns Ihre Geschichte oder stellen Sie unserer Expertin Fragen. Zum Beispiel, wie wichtig ist es denn, seine leiblichen Eltern zu kennen? Was können Adoptiveltern tun, um ein angenommenes Kind genauso zu behandeln wie ein leibliches Kind? Oder wie viel Wahrheit braucht ein Adoptivkind? Zu Gast bei uns ist heute Irmela Wiemann. Sie ist Diplompsychologin, Therapeutin. Sie hat mehr als 30 Jahre lang in der Familienberatung gearbeitet, sich dabei spezialisiert auf das Thema Adoption und Pflegefamilien, hat auch mehrere Bücher zum Thema verfasst und gibt bis heute Seminare, Vorträge und Schulungen zum Thema. Und sie ist selbst auch Mutter, Großmutter und Pflegemutter. Herzlich willkommen, Frau Wiemann.
Ja, hallo.
Frau Wiemann, wie hat Sie es zum Thema Adoption verschlagen? Wie sind Sie darauf gekommen?
Das Thema Adoption kam erst später. Angefangen hat es alles, dass wir in unserer Familie einen Pflegesohn aufgenommen haben. Ich habe damals in einer Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche gearbeitet. Und dann hat mich der Pflegekinderdienst der Stadt Frankfurt gefragt, ob ich Lust hätte, wenn ich doch selbst Pflegemutter bin und Mutter, dass ich dann vielleicht für Pflegeeltern mal ein Wochenendseminar gestalte. Und so kam ich überhaupt darauf, mich intensiver mit dem Thema zu beschäftigen. Bin damals jung gewesen und habe mir vorher auch nicht so viele Gedanken gemacht. Und später habe ich enorm viel Erfahrungen gewonnen aus der eigenen Geschichte, aber vor allem natürlich dann von den vielen, vielen Menschen, die ich beruflich begleitet habe.
Dann mehr als 30 Jahre lang haben Sie sich praktisch, beschäftigen Sie weiterhin immer noch mit dem Thema. Was hat Sie an dem Thema oder an das Thema Adoption gefesselt?
Ach, ich glaube, wenn man da mal begonnen hat, dann lässt es einen nicht mehr los. Der Pflegesohn ist übrigens heute 52, war damals 12, also ich bin jetzt praktisch 40 Jahre mit dem Thema beschäftigt. Und habe seitdem unendlich viele junge Menschen, Erwachsene, Eltern, Adoptiveltern, Pflegeeltern begleitet. Wir haben in unserer Beratungsstelle auch eine Gruppe nur für die leiblichen Eltern, deren Kinder in einer Adoptiv- oder Pflegefamilie leben, ins Leben gerufen und mit denen daran gearbeitet, wie sie ihren Kindern helfen können, ihr Schicksal besser anzunehmen.
Sie haben gesagt, das ist ein Thema, das einen nicht mehr loslässt. Ist es ein Thema, mit dem man auch überhaupt einmal abschließen kann? Also können Sie sagen, ja, im Prinzip, ich habe eigentlich schon mal alle Fälle, alle Aspekte, Schattierungen, Möglichkeiten da schon mal gehört? Oder gibt es dann doch auch immer wieder noch neue Punkte, Erfahrungen, Erlebnisse oder Schicksale, die Sie mitbekommen?
Ja, hin und wieder kommen immer noch neue Aspekte hinzu, sehr bewegende Aspekte, dass Menschen, die vielleicht 40 Jahre lang das Gefühl hatten, obwohl sie adoptiert sind, für sie sind alle diese Adoptionsfragen nicht so wichtig. Sie sagen, ich interessiere mich nicht für meine Herkunft und es ist alles, ich bin doch ein vollständiger Mensch und mir fehlt nichts und ich habe ja meine Eltern, meine emotionalen Eltern. Das hat die Natur auch gut eingerichtet, dass Eltern-Kind-Bindungen entstehen, ohne dass man körperlich verwandt sein muss. Das ist auch eine wunderbare Sache. Und dieser Mensch zum Beispiel hat dann eines Tages mit über 40 einen Brief bekommen aus einem Gefängnis. Und dort wurde ihm mitgeteilt, dass seine leibliche Mutter in diesem Gefängnis verstorben ist und dass er persönliches Hab und Gut von ihr in Empfang nehmen könnte. Und das hat diesen Mann aus der Bahn geworfen. Er dachte immer, er hat das alles verdaut und verarbeitet. Und dann hat er doch vielleicht, ich sag mal, 6, 8 Wochen im Bett gelegen, geweint, keinen Appetit mehr gehabt und musste dann psychiatrische Hilfe in Anspruch nehmen. Solche Schicksale begegnen mir immer wieder, sodass ich sagen kann, es gibt so etwas wie einen Urschmerz in jedem adoptierten Menschen, in jedem Menschen, der am Anfang des Lebens die leiblichen Eltern verloren hat.
Ich hatte überlegt, es ist auch vielleicht sowas wie eine Grundkränkung, die sich dann eben doch vielleicht irgendwann, die einfach doch mal irgendwann ans Tageslicht oder zutage tritt, am Anfang des Lebens oder relativ am Anfang mal einmal verlassen oder weggegeben worden zu sein.
Ja, wir wissen heute auch aus den Untersuchungen der Hirnforschung, dass Neugeborene, die von ihren leiblichen Müttern getrennt werden, tatsächlich noch eine ganze Woche hohe Erregungszustände im Gehirn haben. Obwohl diese Kinder sich dann, wenn sie früh in neue Familien kommen, gut einlassen können und sich gut entwickeln können, haben sie doch in sich in einer Ecke diesen uralten Schmerz des Verlustes gespeichert. Und das wirkt sich natürlich dann aus, ein ganzes Leben lang, in Bezug auf die Partnerwahl, in Bezug auf Vertrauen in andere Menschen. Diese Grundangst, ich könnte ja doch irgendwann nochmal verlassen werden, die schwingt ganz oft bei den Kindern, aber selbst bei den erwachsenen Adoptierten immer noch mit.
Also es gibt sozusagen keinen unproblematischen Fall eines adoptierten Kindes. Irgendwann taucht diese Grundkränkung oder diese Verlustangst zumal wieder auf.
Also ich würde es nicht unbedingt so nennen, dass es immer problematisch ist, weil Menschen die Kraft haben, mit diesem besonderen Schicksal irgendwann Frieden zu schließen und einen Weg zu finden, wie sie sich damit auseinandersetzen. Und wenn sie diesen Weg gehen, dann können sie eigentlich auch sehr zufriedene Menschen werden. Aber das, was ich eben schon gesagt habe, es ist sowas wie ein uralter Kummer, eine erste bittere Erfahrung, die in diesen Menschen dann drin ist und die kann sich ab und zu wieder zu Wort melden.
Wir haben eine erste Hörerin am Telefon, das ist Frau Schönberger aus Freiburg und sie hat selbst 4 Kinder adoptiert. Frau Schönberger, grüße Sie, guten Abend.
Ja, guten Abend, Herr Gramlich.
Frau Schönberger, 4 Kinder, wie alt sind die?
Die sind jetzt um die 40 rum. Wir haben sie in den 70er Jahren adoptiert. Es sind negroide Mischlingskinder, die damals niemand wollte.
Was wollten Sie uns berichten oder erzählen für Erfahrungen mit Ihren Adoptionskindern?
Also die Erfahrungen, natürlich, jeder hat sein Päckchen an Problemen mitgebracht und wir haben dann einen kleinen Bauernhof bei Hannover gemietet und für 10 Jahre mit Tieren und allem Möglichen und unsere Kinder haben dort quasi den Weg zu sich selber gefunden. Gerade die Pubertät war natürlich extrem, aber wir haben sie irgendwie alle auf den Weg gebracht. Sie sind jetzt alle im Leben und reden nicht schlecht über ihre Kindheit und haben natürlich immer wieder Aussetzer, gerade in den Fragen, wo komme ich her, wo gehe ich hin, wer ist mein Vater, wer ist meine Mutter. 2 Kinder, da sind die Mütter aus dem Rotlichtmilieu. Unsere Tochter ist dem auch nachgegangen, hat auch psychotherapeutische Behandlung. Mein Anliegen ist etwas ganz anderes, was auch kaum mit dieser Sendung zu tun hat, denn ich bin jetzt im Rentenalter, ich musste damals aufhören zu arbeiten und war dann freiberuflich tätig, kriege also nur eine sehr kleine Rente und wir haben einen Säugling bekommen, da bekomme ich das Mütterjahr voll angerechnet. Dann haben wir ein Kind ab 7. Lebensmonat gekriegt, total verwahrlost. Da kriege ich für 5 Monate angerechnet. Aber für die Kinder, die wesentlich problematischer waren, mit 1 Jahr 4 Monaten, der 6-mal vorher die Familien gewechselt hatte oder Kinderheime und ein total ausgehungertes Kind über Terre des Hommes, dafür kriege ich nichts, weil die über 1 Jahr alt waren. Und ich klage seit 1992 und bin jetzt aber beim Bundessozialgericht in Kassel. Ich möchte nur darauf hinweisen, dass auf diesen Punkt natürlich nie darauf hingewiesen, vom Jugendamt hingewiesen wird und jeder natürlich nicht dran denkt, was ist eigentlich später in meinem Leben. Aber bei mir geht es um 100 Euro und ich finde es einfach eine Diskriminierung gegenüber leiblichen Müttern.
Das heißt, Sie kriegen, wenn ich Sie richtig verstehe, nochmal, Sie kriegen für die Erziehungsarbeit jetzt keine, also Sie bekommen für die Erziehungsarbeit der Kinder keine Unterstützung.
Ich kriege die Erziehungsjahre angerechnet auf die Rente, aber dieses Mütterjahr, was ja jeder, das steht, was ab 1992, glaube ich, auf 3 Jahre erhöht wurde, Also diese 24 Euro, die bekomme ich für 2,5 Kinder nicht. Ist eine Diskriminierung leiblichen Müttern gegenüber und auch der früheren Kinder gegenüber älteren. Es wird immer argumentiert, im ersten Lebensjahr machen die Kinder die Probleme. Aber wenn man ein Kind über einem ersten Lebensjahr adoptiert, was solche Vergangenheit hat, dann ist das einfach eine Anerkennung, dass man dieses Kind auf den Weg gebracht hat. Es geht mir um dieses Problem.
Frau Wiemann, Sie nicken, Sie haben während der Schilderung von Frau Schönberger genickt. Was meinen Sie?
Ja, ich glaube, dass Sie einen sehr schönen und intensiven Eindruck gerade gegeben haben über das, was Adoptiveltern leisten. Und umso schlimmer ist es, dass das noch nicht formal steuerrechtlich in ihren Jahren, als sie jung waren, anerkannt wurde und auch heute nicht im Nachhinein anerkannt wird. Ja. Ich kann Sie nur unterstützen, dazu kämpfen und tatsächlich beim Sozialgericht das einzuklagen.
Ja, das mache ich bereits für sehr viel Geld über einen Kanzlei in Frankfurt. Ja. Ich habe geerbt und sage, es geht mir nicht nur um mich, sondern es geht um die ganzen Adoptivmütter, die ja in der Zeit ältere Kinder adoptiert haben. Brigitte hatte so eine Sendung, holt die Kinder aus den Heimen und so. Mhm. Und ich bin natürlich auch mit dem Pfad, mit dem Bundesverband in Verbindung. Sie wissen jetzt alle, dass es bis nach Kassel gekommen ist. Es ist noch keine Antwort da und dann muss es wieder nach Karlsruhe, ob ich das in meinem Leben noch erlebe, ich bin ja nun schon älteres Semester. Das ist was anderes, aber es geht mir um diese Diskriminierung, die ärgert mich.
Ja, das ist auch sehr, sehr ungerecht, weil Adoptiveltern müssen eigentlich mehr leisten oft als Normalfamilien oder als leibliche Eltern. Sie haben gerade darauf angesprochen, was es bedeutet, ein seelisch verletztes Kind, ein Kind mit vielen frühen Trennungen und Verlusten, mit schweren Traumatisierungen in der Familie aufzunehmen und was man für enorme Energien braucht, um diesen Kindern dann den Halt zu geben, das Bindungsangebot immer wieder zu erneuern, ihnen Vertrauen ins Leben zu geben. Das sind unglaublich große Leistungen. Und die Kinder zu begleiten, bei dem Verarbeiten ihrer Geschichte, eben die Wurzeln, die Herkunft, darüber etwas zu erfahren. Ich finde es genauso wie Sie eine ganz schlimme Situation, die Ihnen da widerfahren ist. Ich wünsche Ihnen trotzdem, dass Sie es nicht so tief zu Herzen nehmen, weil das, was Sie...
Keineswegs, es geht mir um dieses Prinzip. Genau. Und wissen Sie, es sind Mischlingskinder, die wissen nicht, bin ich weiß, bin ich schwarz. Ja. Dann habe ich intelligente Eltern, studierte Eltern, ich gehe aber auf die Hauptschule. Und das sind so wahnsinnige Brücken, wo man eine Toleranz entwickeln muss, die nicht mehr mit den Vorstellungen, ich will ein Kind adoptieren, ich will einem Kind helfen, zusammenhängen. Aber vielen Dank für dieses Thema und das Gespräch.
Ja, ich danke auch.
Frau Schönberger, wir danken für Ihren Anruf und für Ihre Mühen, die Sie und Arbeit, die Sie auf sich nehmen, mit Ihrem sozusagen Kampf um die Anerkennung und um die Unterstützung. Ich hatte bloß überlegt, ob es da gibt es zum Beispiel Selbsthilfevereinigungen, mit denen man mit so einem Anliegen, an die man mit so einem Anliegen treten könnte, von denen es dann zum einen vielleicht ideelle Unterstützung gibt, aber vielleicht auch finanzielle bei einem Rechtsstreit oder bei Verfahrenskosten.
Das hat ja die Frau Schönberger gerade gesagt. Also bei den Verfahrenskosten, da könnte sie gucken, ob sie an irgendwelche Stiftungen gehen kann. Die Unterstützung durch den Pfad, den Bundesverband für Pflege- und Adoptivkinder, das hat sie ja alles schon wahrgenommen. Ich glaube, dass sie da auf einem sehr guten Weg ist. Und es ist auch so, dass es heute, meine ich, andere rechtliche Regelungen gibt, dass das besser abgesichert ist im Falle der Adoption. Also das erste Jahr sicherlich auch heute nicht, wenn das Kind im ersten Lebensjahr nicht da gelebt hat. Aber die späteren Jahre eben, die werden natürlich als Kindererziehungszeiten immer anerkannt. Das war ja auch bei der Frau Schönberger so.
Frau Schönberger, herzlichen Dank und alles Gute Ihnen. Sie und SWR 2 Tandem Hörer live heute zum Thema Adoption. Wo gehöre ich hin, wie Adoption gelingen kann mit der Psychologin, Therapeutin, Autorin Irmela Wiemann. Rufen Sie an, wenn Sie Fragen haben, wenn Sie eigene Erfahrungen mit dem Thema Adoption haben. 07221 2000. Frau Wiemann, Sie hatten es gerade schon angesprochen, also rechtliche Rahmenbedingungen ändern sich auch. Sie sind jetzt seit 30, 40 Jahren mit dem Thema beschäftigt. Wie hat sich überhaupt das Thema Adoption verändert, die gesellschaftliche Haltung oder Rahmenbedingungen?
Ja, es hat sich sehr vieles verändert, was die Bedeutung der Herkunftsfamilie für die Kinder anbelangt. Als ich angefangen habe mit diesem Thema, Da hat man zum Beispiel noch gar keine Biografiearbeit gekannt. Als ich die Fachkräfte im Adoptionswesen aufgefordert habe bei Fortbildung, sie sollten darauf hinarbeiten, dass die Adoptiveltern ein Foto der leiblichen Mütter, der leiblichen Mutter im Fotoalbum des Kindes abbilden und vielleicht auch ein Bild vom Vater dann malen, wenn der unbekannt ist oder wenn es kein Foto gibt. Und dann haben die mich damals attackiert und waren hell entsetzt. Man hat das Gefühl gehabt, die Kinder haben ja jetzt eine Familie und alles andere zählt nicht. Und das war eine naive Herangehensweise. Es waren dann die erwachsenen Adoptierten, die sich gemeldet haben, die sich zu Wort gemeldet haben, hier und auch in den USA und in Großbritannien. Die haben dann kundgetan, nein, das ist nicht so einfach. Wir tragen in uns diesen alten Kummer und wir tragen auch eine unglaubliche Sehnsucht in uns, so etwas zu erfahren oder zu wissen, warum wurde ich hergegeben? Was war denn die Notlage, in der meine Eltern gesteckt haben? Das sind alles Sachen, die wir heute den Kindern schon ganz jung auch erläutern und erklären. In einer heute gut vorbereiteten Adoptivfamilie ist es so, dass die Adoptiveltern den leiblichen Eltern des Kindes gefühlsmäßig einen Platz einrichten und mit dem Kind darüber sprechen. Mensch, deine Augen, die könnten von deiner Mama sein und deine lockigen Haare, die könnten von deinem Papa sein. Und das heißt, die Menschen, die das Kind geboren und gezeugt haben, werden fast zu so etwas wie einem Bestandteil des Alltags, aber auch zum Bestandteil des Lebens. Und wir haben heute ganz oft geöffnete Adoptionen, sogar die Rechtsentwicklung. Also es sollen jetzt gerade neue Gesetze geschaffen werden zum Adoptionsrecht, in denen eben auch die offene Adoption festgeschrieben wird als Bedingung, weil man weiß heute, wie schwer es ist für die Kinder, mit denen damals ja noch nicht über die Adoption gesprochen wurde. Man hat sie oft viel zu spät informiert. Man hat ihnen mit diesem Kummer, warum haben meine ersten Eltern mich nicht gewollt? Ist mit mir was nicht richtig? Stimmt mit mir was nicht? Da hat man sie allein gelassen. Oder die ganze Familie kommt zusammen, um die Konfirmation zu feiern. Die sind alle miteinander verwandt. Aber das adoptierte Kind ist eigentlich nicht verwandt mit dem Rest der Großfamilie und der Verwandtschaft. Und darüber wurde nicht gesprochen. Die Adoptierten haben mir erzählt, wie allein sie sich dann bei solchen Anlässen gefühlt haben. Und das hat sich enorm geändert. Heute ist fast jede Adoptionsfamilie so gut vorbereitet und hat sich so stark auch auseinandergesetzt mit den Themen, mit dem, was ihre Kinder brauchen, dass sie die Kinder liebevoll begleiten und eben dem Kummer auch einen Platz geben.
SWR 2 Tandem Hörer live. Rufen Sie uns an 07221 2000 oder schreiben Sie eine Mail an tandem@swr.de. Frau Jüngmann, ein Begriff, den Sie gerade gesagt haben, ist Biografiearbeit. Mhm. Ist damit das gemeint, sozusagen, dass die leiblichen Eltern sozusagen einen Platz in der Adoptivfamilie bekommen? Oder geht es da auch jetzt tatsächlich um Arbeit an der Biografie, an den Ursprüngen, an Informationen des Adoptivkindes?
Biografiearbeit bedeutet im Grunde, dass wir etwas dokumentieren über die Herkunft des Kindes, über seine Vorgeschichte, aber auch über sein heute so sein, über seinen Alltag, ein Tag in meinem Leben oder worüber ich mich freue. Das heißt, es ist eine sehr umfassende Methode, wie wir Kindern helfen, besser zu sich selbst Kontakt zu finden und mit sich selbst in Verbindung zu treten. Und für die Kinder, die nicht bei ihren leiblichen Eltern aufwachsen können, da ist die Biografiearbeit ein ganz wichtiges Instrument, ihnen eben durch Fotoalben oder durch die aufgeschriebene Lebensgeschichte etwas zu geben, damit sie von klein an wissen, was ist mit mir gewesen, wo komme ich her, wo gehe ich hin. Wer sind die Menschen, von denen ich abstamme? Das sind zentrale Themen. Und wenn die Kinder von klein an da hineinwachsen, dann können sie das viel, viel besser in ihr Leben einbauen. Und das alles verstehen wir unter Biografiearbeit. Arbeit bedeutet, dass da auch manchmal schmerzhafte Dinge sind. Ich habe ein Buch verwirklicht, zusammen mit Shirin Hohmeier, das heißt Herzwurzeln. Und wir haben dieses Buch so genannt, weil die Kinder in ihrem Herzen Wurzeln tragen zu ihrer neuen Familie, in der sie verwurzelt sind, und Wurzeln tragen zu ihrer Herkunftsfamilie, von der sie kommen. Und dieses doppelte Verwurzeltsein, das wird in diesem Buch den Kindern erlaubt. Es wird den Kindern in diesem Buch ganz vieles erklärt, was ist eine Adoptivfamilie, aber auch, warum gibt es überall auf der Welt Eltern, die ihre Kinder zwar zur Welt bringen, aber nicht jeden Tag für sie da sein können. All diese Themen haben wir in diesem Buch angesprochen. Und es ist eine Grundlage, das alles hat mit Biografiearbeit auch wieder zu tun, damit die Kinder es schaffen, eben mit ihrem ganz besonderen Schicksal frühestmöglich Frieden zu schließen. Noch einen kleinen Satz. Ich kenne ein Kind, das hat mit 5 Jahren Frieden geschlossen, auf eine gewisse Weise. Es hat nämlich gesagt, wenn ich groß bin, dann kriege ich auch ein Baby. Und das gebe ich dann auch wieder her. Und das bringe ich zu dir, Mama, zu seiner Adoptivmutter.
Okay.
Und das finde ich ganz wunderbar, weil dieses Kind wollte seiner Mutter erlauben. Sie durfte das tun, mich hergeben. Dann tut es nicht mehr so weh. Und es wollte sie das Ganze zur Norm erklären. Denn wenn ich das auch mache, dann ist das nicht mehr so furchtbar schwer oder so tragisch.
Ja, ich wollte gerade fragen, wie sich das bemerkbar macht, das Friedensschließen, aber das ist wirklich tatsächlich sehr eindrücklich. SWR 2 Tandem Hörer live zum Thema Adoption mit der Psychologin Irmela Wiemann. Rufen Sie uns an unter 07221 2000. Und das hat Herr Hertel getan, wenn ich es richtig lesen kann, hier aus Heidelberg. Jetzt haben wir gerade über Friedensschließen gesprochen, Herr Hertel, aber Sie haben einen Bericht, eine Erfahrung, wo dieser Frieden gebrochen wurde, sozusagen. Herr Hertel, können Sie mich hören?
Ja. Ich kann Sie hören. Jetzt bemühe ich mich, die Sache kurz zusammenzufassen. Vielleicht kam es missverständlich rüber zu Ihnen. Die Sache war folgende. Ich habe einen Rundfunkmitschnitt gemacht über diese Thematik und auf CD gebrannt, in dem Gedanken, das drückst du mal irgendwem Betroffenem in die Hand. Bin persönlich nicht betroffen, aber von Beruf Arzt. Es begab sich in einer Reha-Klinik, wo ich offiziell mit der seelischen Betreuung nichts zu tun hatte, aber inoffiziell ist das für einen guten Arzt immer anders. Eine Mutter hat folgendes Problem. Sie hat eine Adoptivtochter immer ganz gut versorgt. Die Adoptivtochter fand dann aber irgendwann ihre Ursprungsfamilie raus und einen noch lebenden Bruder, ich glaube, es gab noch ein Geschwister, nahm jedenfalls zu dem lebenden leiblichen Bruder von sich Kontakt auf. Und seitdem war die Adoptivmutter einfach nicht mehr interessant. Und die Adoptivmutter war furchtbar seelisch verletzt. Dann habe ich diesen Mitschnitt, und zwar handelt es sich um einen österreichischen Journalisten namens Walter Kohl, genau gleicher Name wie der Sohn des Bundeskanzlers Helmut Kohl, aber nicht verwandt. Das habe ich ihr als gebrannte CD mit dem Abspielgerät hingestellt. Sie hat es angehört und konnte zum ersten Mal verstehen, was das für ein, ich muss jetzt ja verkürzt reden, ich mag das Wort nicht, was das für eine Art von Urtrieb, Urbedürfnis für einen adoptierten Menschen ist, seine Ursprungsfamilie irgendwie kennenzulernen und da Kontakt aufnehmen zu können. Und das Schöne war, die Mutter war dann wohl irgendwie über ihr Verletztsein ein bisschen hinweggekommen. Jedenfalls kriegte ich Post. Es gab ein Gespräch mit der Adoptivtochter. Die Mutter kam der Adoptivtochter wohl entgegen, weil sie jetzt Verständnis hatte für dieses. Sie haben sich ja vorher praktisch auf die Seite gelegt, benutzt und jetzt nicht mehr benötigt vor. Kurz und gut, das Schönste war, der neu entdeckte Adoptivtochter Bruder wurde zu Weihnachten von der Adoptivtochter eingeladen.
Okay, also das heißt tatsächlich, ich habe Sie falsch verstanden, der Frieden war wieder hergestellt. Nicht der Frieden gebrochen, sondern der Frieden war wieder hergestellt.
Nee, eben. Das war ein Missverständnis. Ja. Aber ich würde auf das Buch hinweisen, Walter Kohl, eine Tochter auf der Suche nach ihrer Mutter. Wenn es Interessenten gibt, ich habe noch irgendwo die gebrannte CD. Das lief entweder in Ihrem Sender oder in Deutschland.
Lässt sich auch in Zeiten des Internets vermutlich problemlos jetzt recherchieren. Walter Kohl, eine Tochter auf der Suche nach ihren Eltern. Frau Wiemann, kommentieren Sie uns den Bericht von Herrn Hertel.
Ja. Es ist ja im Grunde schon das Wesentliche gesagt worden. Die Adoptivmutter war vielleicht noch nicht so gut vorbereitet worden zu den Zeiten, als sie adoptiert hat. Das war ja alles im Umbruch in den 90er Jahren. Und es ist so, dass sie tief innen ihrem Kind noch nicht erlauben konnte, dass es diese Wurzeln oder diese Bande zu der Herkunftsfamilie hat. Und wie eben der Anrufer gesagt hat, dass es auch ein großer Schmerz im Kind ist und dass es dieser Schmerz auch ein Stückchen gestillt werden kann. Nicht immer wird er gestillt, wenn ich meine leiblichen Verwandten treffe. Aber es gibt Adoptierte, die auch sagen, das ist ein großes Glücksgefühl. Normalerweise haben diese Gefühle aber gar nichts mit den Adoptiveltern zu tun. Die Beziehung und die Liebe zu den Adoptiveltern, die bleibt in der Regel gleich. Wenn natürlich die Adoptivmutter jetzt, wie hier geschildert, selbst sich gekränkt fühlt, weil der junge Mensch das jetzt eine Zeit lang wichtiger findet im Leben, sich seinen leiblichen Verwandten zuzuwenden, dann ist das natürlich eine ziemlich schwierige Situation. Und es wurde ja dann auch so gelöst, wenn die Adoptivmutter nämlich Ja sagen kann, das sind deine Verwandten, die gehören jetzt auch zu mir. Ich habe in meinem allerersten Buch 1991 schon geschrieben, die Adoptiveltern und auch die Pflegeeltern sind auf gewisse Weise mit der Herkunftsfamilie verwandt. Und wenn sie das respektieren und das dem Kind auch erlauben, dass sie sich so fühlt, dann geht es wieder gut. Und hier ist es dann ja auch gut ausgegangen.
Wir haben einen weiteren Anrufer. Herr Hertel, ich danke Ihnen für Ihren Bericht und gut, dass wir es aufgelöst haben. Das hatte ich tatsächlich hier mit den Notizen falsch verstanden. Also der Frieden wiederhergestellt, auch dadurch, dass man sozusagen die Adoptivmutter das einfach verstanden hatte, was für ein wichtiger Schritt das dann für das Adoptivkind war. Wir haben einen Anrufer, der seinen Namen nicht anonym bleiben möchte, der zwei Kinder vor längerer Zeit adoptiert hat. Grüße Sie, guten Abend.
Schönen guten Abend.
Was, welche Erfahrungen möchten Sie uns mitteilen?
Also einmal die Erfahrungen im Vergleich mit leiblichen Kindern, die ich 20 Jahre später gemacht habe. Und wo man, also ich bleibe jetzt dabei, bei den Adoptivkindern, so ab der Pubertät, wie sie langsam Persönlichkeiten werden, hat man immer weniger sich selbst gesehen. Vorher waren es die wunderbaren Kinder, die waren die eigenen Kinder und alles. Aber ab dem Zeitpunkt, da hat man dann plötzlich nichts mehr gesehen. Der Vergleich ist mir jetzt erst also besonders gekommen mit den eigenen Kindern, wo man ständig sieht, ach, das hat er von mir, das hat er vom Opa, das hat er von dem. Und so diese Dinge, die haben also dann im Nachhinein bei den Adoptivkindern, wo die eigene Persönlichkeit und die Gene dann durchkamen, also ganz extrem halt gemerkt, aber nur nicht so vermisst, wie es jetzt durch den Vergleich kam.
Okay, das heißt, darf ich es nochmal ganz kurz, aber es war jahrelang, hatten Sie eine enge Beziehung zu Ihren Adoptivkindern, auch weil man denkt eben, oder weil man sagt, das sind meine eigenen Kinder. Aber dieses Gefühl des eigenen und der Verwandtschaft oder der Ähnlichkeit, das ist jetzt verschwunden oder weniger geworden in der Pubertät.
Problematisch, ja. Weil da nichts zu sehen war von den eigenen Genen in jeder Beziehung. Das hat die Sache natürlich ein bisschen schwieriger gemacht. Aber mit dem Sohn habe ich, der ist jetzt 38, immer noch also sehr gutes Verhältnis. Er sagt auch, ihr oder du bist mein Vater. Die Mutter ist leider, wie die Kinder 3 und 6 waren, auch weggegangen. Da war ich Alleinerzieher. Und er hat kein Interesse, seine leiblichen Eltern kennenzulernen. Der ist also auf diesem Standpunkt. Ich weiß nicht, vorhin kam es, dass vielleicht später das doch mal kommt. Also er will nichts davon wissen. Vogel Strauß Politik, ihr seid meine Eltern, Punkt. Und ist damit glücklich.
Sie würden jetzt aber, höre ich raus, Vogel Strauß Politik, für Sie wäre das kein Problem, wenn jetzt Ihr Sohn sagen würde.
Ich hoffe, dass es für ihn kein Problem ist und ich habe das jetzt negativ ausgedrückt. Ich weiß nicht, ob es Vogel Strauß Politik ist.
Nee, aber Sie hätten jetzt kein Problem, wenn er sagen würde, ich möchte gerne meine Ursprünge, meine Wurzeln kennenlernen.
Ich würde das sogar vollstens verstehen, unterstützen. Die Tochter dagegen, wie sie 18 war, hat über die Vermittlungsstelle die Adresse erfahren von ihrer Mutter, hat ihr geschrieben und die hat auch geantwortet. Aber sie kann leider keinen Kontakt mit ihr haben, denn sie ist wieder verheiratet und der neue Mann weiß nichts von ihrem Kind. Es war ein ziemlich harter Schlag. für das Kind.
Ich gebe mal Ihre Wortmeldung weiter an Frau Wiemann. Vielleicht erstmal um die Frage, wie das ist mit diesem sozusagen dieses Abnehmen der Ähnlichkeitsmerkmale. Das fand ich ganz interessant.
Ja, das ist was ganz Normales, sage ich mal, in Adoptivfamilien. In anderen Familien gibt es ja zwei Banden, die biologische Bande, wo man, wie Sie schon gesagt haben, sich selbst in seinem Kind sieht, und dann die emotionale Bande. Und beim Adoptivkind hat man ausschließlich diese emotionale Bande. Und wenn dann das Kind sich älter wird und einem selbst immer weniger gleicht, einem fremd wird, dann ist das schon ein ganz schmerzhafter Prozess. Ich kenne Adoptiveltern, die darunter auch sehr leiden. Und man muss dann auch eine Spur Trauer in sein Leben einbauen und sagen, ja, es gibt Elemente oder Anteile an meinem Adoptivkind. Da ist etwas mir auch fremd geblieben. Und wenn ich mir das erlaube, dann kann ich die wieder besser lieben, sage ich mal, oder achten. Und das Zweite ist, dass ich gern was sagen würde, leibliche Eltern, die haben manchmal genau das Gegenteil. Bei Ihnen ist es jetzt gut gelaufen. Sie sagen, ich kann mich mit meinen leiblichen Kindern gut identifizieren. Aber ich kenne viele leibliche Eltern, die kämpfen mit ihren Kindern und die sind an Stellen unzufrieden oder unglücklich oder stellen sehr hohe Ansprüche und kritisieren dauernd an ihren Kindern herum, weil sie nämlich auch sich selbst in diesen Kindern sehen. Das ist ein Phänomen. Adoptiveltern, die das lernen, sich nicht mehr selbst in den Kindern sehen zu wollen, aber trotzdem sehen, was sie alles bewirken, wie diese Kinder sich entwickeln, wie sie reifen, wie sie wachsen und dass sie ihnen doch noch ganz viel weitergegeben haben an Ritualen, an Kultur, an Erfahrungen, das alles ins richtige Lot zu bringen. Ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig und es ist oft ein lebenslanger Prozess.
Sehr lustig, dass Sie das gerade erwähnen. Ich habe mir gerade dieselbe eine Notiz gemacht. Ich habe zwei leibliche Kinder, aber die sind noch nicht in der Pubertät, aber da vermute ich auch, wenn ich mir auch an mich selbst denke, in der Pubertät ist ja, glaube ich, eh eine Zeit, wo es auch einen Bruch so mit Eltern gibt und eben, glaube ich, Unterschiede und Konflikte ja auch bei leiblichen Eltern-Kind-Verhältnissen deutlicher zutage treten. Ich fand es jetzt interessant, dass Ihnen das bei den Adoptivkindern da nochmal speziell auch aufgefallen ist. Mhm. Aber ich glaube, das ist ja vermutlich auch eine Erfahrung generell bei Elternschaft.
Ja, aber bei Adoption kommt es natürlich öfter vor. Es ist immer wieder so, dass ich Adoptiveltern begegnet bin, die sogar schon viel früher gespürt haben. Also es gibt jetzt eine neue Studie. Da hat man in den ersten anderthalb Jahren bei 10% aller Adoptiveltern eine Unverträglichkeit der Chemie. Die Chemie hat nicht gestimmt zwischen Eltern und Kind. Das ist schmerzhaft, wenn ich ein Kind angenommen habe und jetzt für dieses Kind verantwortlich bin, aber ich nicht so viel Liebe empfinden kann. Ich hatte immer wieder Klienten, die das auch mit Bitter und mit viel, viel Kummer mir vorgetragen haben. Und das ist alles im Adoptionsgeschehen enthalten. Und dann damit zu leben und zu schauen, wie mache ich trotzdem Bindungsangebote an diesen jungen Menschen. Ihm aber auch die gemischten Gefühle mir selbst auch erlauben. Man will sich die ja dann ausreden. Also das sind schon ganz schöne schwierige Prozesse. Man kann sagen, dass jedes zweite Adoptivkind später relativ problemlos wird. Und die anderen haben unglaublich viel zu knapsen, die Erwachsenen, die Eltern, genauso wie die Kinder. Aber ich würde gerne noch ganz kurz zu dem zweiten Thema, Ihr Sohn, der noch sagt, er will nicht suchen. Sie können auch als Adoptivvater suchen. Sie können sagen zu Ihrem Sohn, ich sehe ein, dass du dich da innerlich davor schützen willst, immer noch. Aber mich als Adoptivvater würde doch sehr interessieren, wer war auf der anderen Seite damals verantwortlich dafür, dass es dich gibt. Und dann hat er die Möglichkeit, dann haben sie ein Stück Vorarbeit geleistet. Entweder kann er sagen, nee, Papa, mach's nicht, dann machen sie es natürlich nicht. Aber wenn er sagt, okay, dann mach du das, aber ich will trotzdem nicht, dann können sie einen ersten Schritt gehen und ihm dann vielleicht auch diese Daten sichern oder auch einen Bericht schreiben, einen Brief schreiben, was sie erlebt haben bei dieser Suche. Das können sie auch als Adoptiveltern. Das ist der beste Beweis, dass sie sich solidarisch fühlen mit der Sehnsucht des Kindes, weil auch in ihrem Sohn steckt diese Sehnsucht. Aber er erlaubt sie sich nicht, so würde ich es sagen. Es ist legitim.
Er hat ja noch, das habe ich vorhin schon beim ersten Gespräch gesagt, als Säugling leider eine ganz schlechte Erfahrung gemacht.
Ja.
Wir waren damals in Istanbul zur Arbeit als Lehrer und war alles mit dem Amt genau, also mit der mit der Vermittlungsstelle geregelt. Das Kind konnte die Mutter nicht behalten, kommt sofort, wenn es aus dem Krankenhaus kommt, zu uns. Und dann hat plötzlich das Jugendamt Hallo-Tri geschrien, hat gesagt, nein, um Gottes Willen, ein Säugling in die Türkei, das ist ja schrecklich. Mhm. Also. Und das Kind kam dann zu Pflegeeltern und wie es dann nach 3 Monaten endlich das Jugendamt einsehen hatte, haben sie uns schon gesagt, das Kind hat eine Schreistunde. Mhm. Also das war schon aus meiner Sicht etwas geschädigt hat, aber alles in der Entwicklung wunderbar verkraftet und ausgeglichen, ist was Solides aus ihm geworden.
Darf ich da gerade mal fragen, das klingt auch so, also unser Thema heißt auch, wo gehöre ich hin, wie Adoption gelingen kann. Würden Sie sagen, dass Ihre Erfahrung mit Adoption als Adoptivvater mit Ihren Adoptivkindern, das ist ein gelungener Adoptionsprozess?
Also bei dem Großen, bei dem Sohn, würde ich voll sagen, sie ist gelungen. Bei der Tochter ist es etwas schwieriger, weil da kommt noch dazu, dass sie noch einen zweiten Verlust erlitten haben, die Kinder, da meine Frau dann, wie die 3 und 6 waren, weggegangen ist. Es geht jetzt nicht um irgendwelche Schuldfragen, die Kinder wollten bei mir bleiben. Und das hat die Kleine ihrer Adoptivmutter bis heute nicht verziehen.
Okay. Ja. Ich danke Ihnen. Wir müssen leider, die Sendung geht schon langsam dem Ende entgegen. Ich danke Ihnen sehr für Ihren Anruf und für Ihre Berichte. Wünsche Ihnen alles Gute.
Ich danke, dass Sie mich angehört haben. Ja. Ich habe einiges Wichtige jetzt gehört, auch von Ihnen.
Vielen Wunderbar. Dank. Danke für Ihren Anruf.
Bitte. Ja.
Frau Wiemann, also jetzt hat man nochmal interessanten Input bekommen, aber jetzt auch nochmal die Frage, also wie Adoption gelingen kann, was würden Sie sagen, ein Punkt oder wichtigste Punkte, was man sagen kann, ein Adoptionsprozess ist gelungen?
Der Adoptionsprozess ist dann glücklich, wenn die aufnehmenden Eltern es schaffen, da wo ihnen etwas fehlt bei ihrem Kind, darüber zu trauern und den Rest zu achten oder doch zu lieben. Und andersherum, wenn es ihnen gelingt, obwohl das Kind eine Bindungsangst mitbringt, können wir jetzt nicht mehr ausführlich darauf eingehen, aber dass sie immer wieder neue Bindungsangebote machen und sich nicht kündigen lassen vom Kind. Und wenn sie außerdem dem Kind helfen, den großen Kummer des allerersten Fortgegebenseins zu tragen und diesem Kummer in der Familie einen Platz geben, dann können die jungen Menschen Frieden schließen. Ich kenne junge Menschen oder auch ältere Erwachsene Adoptierte, die sagen, ich habe meinen ersten Eltern verziehen. Meistens ist es ja die Mutter, habe ihr verziehen. Diese junge Adoptierte, von der eben gerade der Hörer berichtet hat, die hat es noch mal schwer, weil die leibliche Mutter sie erneut zurückgewiesen hat und gesagt hat, ich habe eine Familie, die wissen nichts von dir. Das ist was sehr Schmerzhaftes. Aber auch diese junge Frau kann es schaffen, Frieden damit zu schließen und ihrer leiblichen Mutter letztendlich zu erlauben, dass sie keinen anderen Weg in ihrem Leben gesehen hat, als es so zu machen, wie sie es jetzt gemacht hat. Das heißt, immer wieder als Ziel dieses Friedensschließen mit einem sehr ungewöhnlichen Schicksal. Dann gelingt Adoption.
Das sagte Irmela Wiemann. Sie war heute zu Gast bei uns in SWR Tandem Hörer Live zum Thema Adoption. Irmela Wiemann, Psychologin, Therapeutin, Autorin und Expertin zum Thema Adoption, auch Autorin mehrerer Bücher. Unter anderem haben wir kurz darüber gesprochen, das Buch Herzwurzeln, ein Kinderfachbuch für Pflege- und Adoptivkinder. Mehr zu Irmela Wiemann und zum Thema Adoption finden Sie auf ihrer Internetseite irmelawiemann.de. Alles am Stück, Irmela Wiemann mit IE. Alles am Stück geschrieben.de. Und ich bedanke mich natürlich bei allen Hörerinnen und Hörern, die ihre Erfahrungen, ihre Berichte und Fragen beigesteuert haben. Die Redaktion heute hatte Fabian Elsässer. Ich bin Martin Gramlich und wünsche Ihnen einen schönen Abend.